ARD.
Das Wissen vor Ort und dass es was anderes ist, wenn ich sehr lange jetzt an einem Fluss wie der Spree lebe und dort meinen Alltag gestalte, das ist ein Unterschied zu dem, was ich mir anlesen kann und zeugt auch davon, dass eben möglicherweise auf Problematiken hingewiesen werden kann, die ich aus den anderen Quellen nicht sehen kann.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Der Klimawandel ist mehr und mehr auch in unserer Region zu spüren, unter anderem beim Thema Wasser. Entweder es gibt zu wenig oder es gibt zu viel davon, Stichwort Dürre, Stichwort Hochwasser. Wie kann sich die Region anpassen und welche Lösungen kann es für die Wasserprobleme geben? Damit beschäftigt sich das Forschungsprojekt CLIWAC, Climate and Water Under Change, Klima und Wasser in Veränderung also. An dem Forschungsprojekt beteiligt sind mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen, unter anderem von der HU, FU, TU und der Charité. Und eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Desiree Hetzel. Sie forscht im Bereich Umweltanthropologie und untersucht Mensch-Umwelt-Beziehungen. Und sie ist heute zu Gast in den Wissenswerten. Schönen guten Tag, Frau Hetzel.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Frau Hetzel, Umweltanthropologie. Lassen Sie uns das zunächst mal aufdröseln. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was tun Sie? Was erforschen Sie genau?
Also Umweltanthropologie ist ein Schwerpunkt, also eine Fachrichtung der Sozial- und Kulturanthropologie. Und die Sozial- und Kulturanthropologie beschäftigt sich allgemein gesprochen, wie Menschen zusammenleben und wie sie in Gemeinschaften handeln. Und Umweltanthropologie setzen Fokus auf die Erforschung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Und die Umweltanthropologie hat tatsächlich jetzt in den letzten Jahrzehnten an Fahrt aufgenommen, sage ich mal, da wir ja in einer Zeit von rapiden Umweltveränderungen leben. Und umso wichtiger wird es, sich anzuschauen, wie tatsächlich menschliche Akteurinnen und Umwelt zusammen agieren und sich auch verändern. Und ja, nicht umsonst sprechen wir ja vom Anthropozän, also dieses Zeitalter, in dem der menschliche Einfluss auf die Umwelt allgegenwärtig ist, wir aber auch erleben, wie das wieder auf menschliches Zusammenleben zurückwirkt. Und ich speziell beschäftige mich mit eben Mensch-Umwelt-Beziehungen in Zeiten des Klimawandels. Also wie leben und handeln Menschen in Zeiten von diesen multiplen Umweltkrisen, aber auch, wie wird Transformation angeregt. Und das mache ich vor allem in Form von ethnografischer Forschung. Und da geht es um Zusammenleben, Praktiken, aber auch die Erklärung von Menschen vor Ort, wie sie in dieser Zeit dieser multiplen Krisen leben und Erklärungen schaffen.
Sie sind also Sozial- und Kulturanthropologin, unter anderem am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni und Irithesis, ebenfalls von der Humboldt-Uni, und eben als diese an dem CLIWAC-Forschungsprojekt beteiligt. Gibt es da eine Forschungsfrage, die man konkretisieren kann? Weil gerade die Kultur- und Sozialanthropologie, für den Laien wirkt das wahrscheinlich eher wie ein schwer fassbares Fach.
Ich beschäftige mich damit, wie es in dieser Region, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, wir wohnen in einer gewässerreichen Region, aber letztendlich sehen wir uns mit sehr vielen Wasserproblematiken konfrontiert. Und gerade hier in diesem Forschungsprojekt, das ein Forschungsprojekt von den Universitäten in der Region für die Region sein soll, beschäftige ich mich damit, was nehmen die Leute wahr, was sich in der Wasserlandschaft verändert und was stellen sie sich für die Zukunft ihrer Wasserlandschaft vor.
Sie betreiben da also Feldforschung, kann man durchaus sagen.
Genau, das kann man so sagen. Und ethnografische Feldforschung ist ja nochmal was Besonderes. Also Feldforschung an sich bedeutet, dass wir vor Ort sind. Aber die sozial- und kulturanthropologische Feldforschung zeichnet sich dadurch aus, dass wir mit Leuten vor Ort zusammenarbeiten und gemeinsam über Veränderungsprozesse nachdenken.
Das heißt ja aber auch, dass die Menschen vor Ort sich ihnen öffnen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, die Menschen dazu zu bewegen. Wie finden Sie denn Leute, die sich öffnen möchten?
Also Erst einmal ist es ja so, dass Leute immer sehr froh sind, wenn ihnen mal jemand zuhört. Mhm. Und da habe ich den Vorteil, dass ich hinkomme und tatsächlich mir Zeit nehme, in Gesprächen mit den Leuten das zu besprechen, was meinem thematischen Schwerpunkt ist, aber generell sehr offen in die Gespräche reingehe. Heißt, dass ich mit gewissen Fragen in die Interviews reingehe, in Gespräche mit Leuten reingehe, aber dass nur Leitfragen sind und in den Gesprächen Leute erstmal das thematisieren können, was auch sie am meisten beschäftigt, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und wir haben da verschiedene Zugänge. Letztendlich ist es erstmal wichtig, dass man eine Präsenz zeigt, dass man sagt, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier Forschung, ich mache das zum Beispiel an den zwei Seen in der Peripherie in Berlin, an denen ich forsche, haben wir das durch eine Abendveranstaltung gemacht, wo wir erstmal auch versucht haben zu erklären, okay, was bedeutet überhaupt die Forschung, was will dieses Forschungsprojekt und wie kann ich mich als Person, die hier in der Region lebt, auch beteiligen. Weil letztendlich muss man das so sehen, dass durch diese Art von Forschung die Alltagsperspektive und genau diese Expertise, die wir jetzt im Büro nicht erfassen können, genau darauf soll geachtet werden. Und die haben Leute, die ihr ganzes Leben vor Ort wohnen, am See oder am Fluss, ganz anders jetzt als jemand, der nur mal zu Besuch kommt. Das heißt, erstmal eine Aufmerksamkeit erschaffen und dann melden sich manche Leute schon freiwillig, die besonders motiviert sind oder auch sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Und das ist in der Region Berlin-Brandenburg sind gar nicht so wenig Leute. Das heißt, da ist das Interesse auch da, darüber zu sprechen. Und dann mache ich das sehr gerne in einer Art von Schneeballsystem. Lass mir auf andere Leute verweisen, kontaktiere dann diese. Und das Wichtige auch, ich bin nicht nur einmal da, sondern ich komme immer wieder. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Präsenz eben in dieser Region.
Jetzt haben wir viel die Region angesprochen. Das ist ja eben die Modellregion Berlin-Brandenburg, die da im CLIVAG-Projekt untersucht wird. Wo genau waren Sie unterwegs?
Im Projekt haben wir ja drei Fallstudien, die wir abarbeiten. Das sind einmal zwei Seen in der Peripherie zwischen Berlin und Brandenburg. Das ist der Großklinikersee und der Sacroer See. Dann die zweite Fallstudie ist die Spree und das gesamte Einzugsgebiet. Und die dritte Fallstudie sind Starkregenereignisse in Berlin. Und ich habe mich in Teilen spezialisiert und arbeite in Berlin, aber auch eben an diesen beiden Seen, nämlich dem Großkliniker und dem Sacroer See. Und entlang der Spree habe ich mich dann darauf fokussiert, im Spreewald zu arbeiten.
Mhm. Haben Sie da Unterschiede beobachten können zwischen dem, was die Menschen bewegt, die eben im ländlichen Raum leben und zwischen denen, die eher im städtischen unterwegs sind?
Also ich würde das mal an der Spreefallstudie festmachen. Also es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt am Fluss lebe und auch einen Zugang zum Fluss habe. Jetzt sehen wir den Spreewald, der seit dem 19. Jahrhundert durch menschliche Arbeit am Wasser und an der Wasserlandschaft geprägt wurde und der Zugang zum Wasser ein ganz anderer ist. Hier werden Veränderungen auch ganz anders wahrgenommen. Hingegen haben wir in Berlin, an welcher Stelle in der Stadt kommen wir überhaupt an den Fluss ran? Welchen Bezug haben wir da? Es gibt auch Initiativen, die das tatsächlich ändern wollen und die sagen, auch wir Städterinnen müssen wieder einen Zugang zu unserem Wasser haben. Das gibt uns einen anderen Bezug und stellt auch ganz andere Fragen dann zu Wasserqualität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Aber bis jetzt sind wir doch in unserem städtischen urbanen Raum sehr distanziert von unseren Gewässern, was in Brandenburg natürlich anders ist und dadurch die Problematiken auch anders wahrgenommen werden.
Ja, in Berlin ist es ja schon eher so, ich sehe viel Wasser, aber dass ich es wirklich anfasse, kommt eigentlich nie vor. Und das ist natürlich in Brandenburg was ganz anderes, das glaube ich. In der Projektbeschreibung der Forschungsarbeit werden die Unterschiede in der Region auch als Chance hervorgehoben. Das gebe die Möglichkeit, unterschiedliche politische und gesellschaftliche Verhältnisse zu untersuchen, heißt es da. Das wiederum bedeutet aber eben auch unterschiedliche Bedürfnisse auf engem Raum. Gibt es da Reibungspunkte gegenübereinander? Also zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem unterschiedlichen Erleben des Wassers?
Also ich denke, Unterschiede gibt es immer, egal welche Gruppierung man fragt. Es ist immer ein verschiedener Zugang zu Wasser. Und genau das ist auch das Wichtige, was wir auch im Projekt beachten Und was auch die Stärke dieses Projekts natürlich ausmacht, eine Person, die Modellierung vornimmt, denkt ganz anders über Wasser nach als jetzt ein Kahnfahrer, eine Kahnfahrerin im Spreewald. Das ist ein anderes, sich dem Wasser annähern. Und jetzt nochmal auf Mädchen im Spreewald zurückzukommen. Wir haben ja hier nicht nur die Problematik, dass wir höhere Temperaturen, mehr Verdunstung durch höhere Temperaturen haben, wodurch weniger Wasser da ist, sondern wir haben auch die Herausforderung, dass wir uns in einer Transformationsphase nach dem Kohleabbau befinden, was auch bedeutet, dass dadurch weniger Wasser in den Fluss eingeleitet wird. Das heißt, wir haben verschiedene Herausforderungen, verschiedene Problematiken, die zusammenkommen und dann noch eine Metropolregion, die Wasser zieht, die Wasser braucht. Und da besteht natürlich die berechtigte Diskussion, okay, wie geht es weiter mit einer Wasserlandschaft südlich von Berlin, die genauso Wasser braucht wie Berlin.
Wasser ist in Berlin und Brandenburg allgegenwärtig. Gleichzeitig ist die Region eine der trockensten in Deutschland. Der Klimawandel verschärft die Wasserprobleme. Wie reagiert der Mensch darauf und wie kann die Alltagsexpertise der Menschen vor Ort angezapft und dafür genutzt werden, Lösungen zu finden? Thema heute in den Wissenswerten im rbb24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Desiree Hetzel, Sozial- und Kulturanthropologin am Institut für Europäische Ethnologie und am Integrativen Forschungsinstitut zu Transformation von Mensch-Umwelt-Systemen, beides Institute der Humboldt-Uni in Berlin. Frau Hetzel arbeitet mit am Projekt Climate and Water Under Change, einem Forschungsvorhaben der Berlin University Alliance, an der die HUTU, FU und die Charité unter anderem beteiligt sind. Schauen wir jetzt mal auf das größere Ganze des Forschungsprojekts CLIMAC. Das hat laut offizieller Beschreibung zum Ziel, die durch den Klimawandel verursachten Risiken zur Verfügbarkeit und Qualität von Wasser zu erforschen und gemeinsam mit Wirtschaft, Verwaltung und Politik nach Lösungen zu suchen für eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser. Die Arbeit im Projekt versteht sich als transdisziplinär. Die unterschiedlichsten Fachgebiete wirken mit, also Anthropologie, Geografie, Hydrologie etc. Das alles zusammenzubringen, Frau Hetzel, stelle ich mir allein schon organisatorisch sehr, sehr schwierig vor. Wie funktioniert das?
Also erst einmal ist es super wichtig, dass es dieses Forschungsprojekt in dieser Form überhaupt gibt. Weil ich alleine oder auch die Kollegin, Kollege aus der Hydrologie wird keine Antwort auf die Wasserproblematiken finden. Und aus unserer Fachrichtung heraus gehen wir natürlich unterschiedlich ran. Und aus der ethnografischen Forschung konzentriere ich mich hauptsächlich auch darauf, dass wir eben anfangen, über Wasser auch gesellschaftlich nachzudenken. Was wollen wir für unsere Region, für die Zukunft? Und wie können wir auch mit möglichen Widersprüchen, die es ja auch gibt in den Zugängen, umgehen? Jetzt haben wir hier sehr viele verschiedene Wissenschaftlerinnen mit ihrer Expertise. Und das bedeutet, dass wir auch eigentlich eine gemeinsame Sprache finden müssen, um uns darüber auszutauschen, was wir aus unserer fachlichen Expertise dann tatsächlich meinen. Und wir befinden uns jetzt im dritten Jahr des Projektes und sind gerade in dieser Analysephase, in der wir versuchen, erst einmal tatsächlich durch verschiedene Arbeitstreffen, das kann in kleineren Gruppen sein, aber wir haben auch innerhalb des Projektes große sogenannte Retreats, in denen wir uns mit fachlichen Inhalten auseinandersetzen. Aber vor allem in den Kleingruppen, was gerade passiert, ist, dass wir gemeinsam an wissenschaftlichen Publikationen arbeiten. Und ich sehe wissenschaftliche Publikationen nicht nur wichtig als Output, sondern tatsächlich auch als einen Prozess, um dahin zu kommen, okay, wie können wir ein Teilthema tatsächlich durch unsere verschiedenen Ergebnisse jetzt betrachten und was kommt dabei heraus? Und dann versuche ich in meiner anthropologischen, ethnografischen Forschung so viel wie möglich mit verschiedenen Personen auch immer wieder im Gespräch zu sein. Das heißt, ich gehe auch mit Kolleginnen mit und schaue an, wie die arbeiten oder setze mich mit einem Kollegen zusammen und lasse mir erklären, wie die Modellierung eines hydrologischen Systems funktioniert. oder begleite meinen Kollegen aus der Hydrologie zu seiner Feldforschung, nämlich wenn er an den Seen Wasserproben nimmt und versuche dadurch zu verstehen, okay, was kann ich hieraus lernen und wie kann das zusammenkommen mit dem, was ich gemeinsam mit meinen Forschungspartnerinnen, nämlich sowohl Stakeholdern als aber auch Anwohnerinnen vor Ort erarbeiten.
Genau, darauf würde ich gerne mal schauen. Sie haben jetzt sehr viel über die wissenschaftliche Expertise gesprochen und wie man die zusammenbringt. Und allein da muss man ja erstmal eine Sprache finden. Jetzt haben Sie die Stakeholder erwähnt. Also das sind ja mitunter auch Menschen, die wirtschaftlich vom Wasser profitieren. Oder es sind halt auch politische EntscheiderInnen, die da eine Rolle spielen. Jetzt sagen Sie als Sozial- und Kulturanthropologin, dass es gerade auch die Alltagsexpertise der Menschen vor Ort ist, die wichtig ist. Zunächst einmal, was verstehen Sie unter der Alltagsexpertise?
Also ich sage auf jeden Fall, die ist auch wichtig. Mhm. Also ich möchte nicht ausklammern, dass wir auch eine wissenschaftliche Perspektive brauchen. Aber genau das Wissen vor Ort, und das hatte ich vorher auch schon mal betont, dass es was anderes ist, wenn ich sehr lange jetzt an einem Fluss wie der Spree lebe und dort meinen Alltag gestalte, die Wasserwege als Transportwege nehme oder dass mein Arbeitsweg ist oder sich hier bestimmte Berufsfelder auch durch dieses Leben am Fluss entwickeln, in der Forstwirtschaft, Fischerei, aber auch zum Beispiel Tourismus, dass hier dieses Wissen mit dem Fluss zusammenleben den ganzen Lebensalltag der Menschen durchzieht. Und das ist ein Unterschied zu dem, was ich mir anlesen kann oder was ich aus einer wissenschaftlichen Hochrechnung oder aus einer Modellierung oder aus einer Projektion erkennen kann, und zeugt auch davon, dass eben möglicherweise auf Problematiken hingewiesen werden kann, die ich aus den anderen Quellen nicht sehen kann. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt direkt mit Leuten in Brandenburg oder mit Leuten in Berlin spreche, hat es eine gewisse Aktualität, weil das ist das, was die Leute gerade jetzt beschäftigt und worauf sie mich gerade jetzt hinweisen. Und da wir ja in einer sehr schnelllebigen Welt leben, ist das besonders wichtig, dass wir auch diese unmittelbaren Erlebnisse, die auch geprägt sind davon, nicht nur jetzt von Wasserproblematiken, sondern wir haben wirtschaftliche Probleme oder wir leben in einer Zeit, in der gerade verschiedene Kriege am Laufen sind. Das spielt alles damit rein. Also wir können nicht nur über Wasser sprechen, aber Hinweise auf andere Krisen zeigen mir in meiner Arbeit auch, warum in einer gewissen Weise jetzt mit dieser Wasserproblematik umgegangen wird, ob sie gerade aktuell ist, weniger aktuell oder was auch von Leuten vor Ort gewollt wird.
Sie sagten, Sie haben schon so eine Art Leitfaden, wenn Sie mit den Menschen sprechen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gehen Sie da auch sehr intuitiv vor, auf die Menschen ein, die Ihnen gegenüberstehen. Gibt es trotzdem etwas, was Sie sagen, was sich durchzieht bei allen Menschen, eine Thematik, die alle gleich beschäftigt? Können wir das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen, was da als Antwort kommt, was als Problem gesehen wird?
Also letztendlich, ja, man kann das intuitiv nennen, aber man kann das auch Respekt vor dem nennen, was Leute gerade eben sagen wollen. Und das Besondere in der Sozial- und Kulturanthropologie ist, dass sich die Forschungsfrage auch ändert durch die einzelnen Gespräche, die wir führen. Also ich nehme Aspekte, die ich in einem Interview gehört habe, dann ins nächste Interview mit. Und das ist ein iterativer Prozess. Das heißt, das baut aufeinander auf. Und somit lerne ich immer mehr, was die Leute beschäftigt. Und das ist natürlich geprägt derzeit von einer sehr starken Unsicherheit. Ich hatte das gerade schon angesprochen. Wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen und Klimawandel oder die Klimakrise ist eine davon. Wir haben noch keinen produktiven gesellschaftlichen Diskurs dazu gefunden, wie wir weitermachen wollen, sehen aber eine gewisse Handlungsnot, die jetzt bevorsteht. Das löst eine große Unsicherheit aus und gleichzeitig ist aber auch die Frage, und das zieht sich durch bei allen Leuten, ja, hört uns doch mal zu, wir haben auch was dazu zu sagen. Am Großkliniker und Sacroersee waren die Anwohnerinnen tatsächlich die Ersten, die auf die sinkenden Wasserspiegel aufmerksam gemacht haben und haben sich da seitdem sehr stark dafür eingesetzt, dass hier weiter geforscht wird und auch nach Lösungen gesucht wird. Aber tatsächlich, wer weiß, wann man darauf aufmerksam geworden wäre, wenn man nicht diese Beobachtungen von Anwohnerinnen vor Ort gehabt hätte. Und das zeigt mir schon, dass wir verschiedene Stimmen einfangen müssen, um auch differenziertere Gespräche über Klimakrise, Wasserproblematiken, Risiken führen, die jenseits davon sind, Wasser nur als reine Ressource zu sehen, die wir jetzt in irgendeiner Weise managen und kontrollieren können. Und Menschen sind nicht alle gleich, und das ist ja auch das Gute daran. Und es gibt verschiedene Ideen, und es gibt auch aus Politik und Verwaltung sehr viele Menschen, die sich sehr differenziert mit diesem Thema auseinandersetzen und gleichzeitig noch andere Problematiken mit im Blick haben müssen und dann auch noch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen müssen. Aber wir können nicht nur nach technischen Lösungen, schnellen technischen Lösungen suchen, sondern wir müssen das als gesellschaftliches Thema angeben, wo verschiedene Expertisen zu Wort kommen, die möglicherweise auch Widersprüchlichkeit und unterschiedliche Ansätze in was haben. Aber das ist tatsächlich auch was, wo wir möglicherweise drauf schöpfen können. Und gerade besteht aber eine große Unsicherheit bzw. Irritation darüber, ja, was können wir denn jetzt überhaupt machen?
Da möchte ich mal kurz einhaken, weil Berlin und Brandenburg reagieren ja schon auf die Wassersituation in der Region. Brandenburg hat eine Klimaanpassungsstrategie beschlossen. Da geht es unter anderem um Wasserrationierung. Berlin hat einen Masterplan Wasser mit mehreren Maßnahmen aufgesetzt. Aus Ihren Gesprächen mit den Menschen vor Ort kommen diese Maßnahmen an, beziehungsweise kommt das an als, ja, okay, es passiert was?
Ja klar, also Maßnahmen gibt es sehr, sehr viele. Was hört man immer? Es gibt einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Das ist einerseits gut, andererseits auch verwirrend. Da passiert schon super, super viel. Aber wenn man sich diesen Masterplan auch mal anschaut, Wasser sparen und wie wir durch andere technische Lösungen irgendwie zu einem besseren Wassermanagement kommen. Genau da besteht aber die Lücke, die ich gerade auch angesprochen habe. Vielleicht müssten wir jenseits dieser konkreten, individuellen auch Handlungsmaßnahmen für Leute auch nochmal darüber nachdenken, okay, auf welchen Weg einigen wir uns in einer gewissen Weise, der nicht bedeutet, dass jetzt über die Köpfe der Leute eine Maßnahme eingesetzt wird, auf die dann reagiert werden muss. Sondern dass wir überlegen, okay, wenn wir jetzt so und so viel Wasser die Spree hinunterfließen haben wollen, was bedeutet das für die Leute in der Lausitz und was bedeutet das für die Leute, die kurz vor Berlin wohnen und was bedeutet das für die Leute in Berlin? Und das ist ein schwieriger Prozess, das sehe ich total. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, auch da verschiedene Stimmen irgendwie anzuhören.
Und es gibt ja die Forderung von den Menschen vor Ort nach mehr Beteiligung. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen, wieder dieses Wort, aber es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das ja umzusetzen. Was würde von den Menschen aus ihrer Erfahrung heraus, was würde da am ehesten angenommen werden, dass sie sich gesehen und auch wahrgenommen fühlen?
Ich kann natürlich nicht für die Leute sprechen und sagen, was sie jetzt annehmen würden. Aber was ganz oft gefordert wird, sowohl von Verwaltung als auch von Bündnissen, als auch von verschiedenen Arten von Bewohnerinnen, die in der Region leben und arbeiten, ist Kommunikation. Also wir müssen stärker an unserer Kommunikation arbeiten. Nicht Kommunikation in eine Richtung, sondern Kommunikation als Dialog.
Wir leben ja auch alle zusammen in der Region. Frau Hetzel, zusammenfassend, was treibt Sie als Kulturanthropologin an, im Forschungsprojekt KLIWAG mitzuarbeiten? Was hoffen Sie zu erreichen, ganz konkret?
Ja, viel natürlich.
Natürlich.
Was versuche ich zu erreichen? Also gerade dieses Umweltthema ist ja noch sehr stark von den naturwissenschaftlichen Kolleginnen eingenommen. Letztendlich ist das aber, wie ich schon gesagt habe, nicht nur ein natürlicher Prozess, der abgekoppelt von unserem menschlichen Zusammenleben stattfindet. Und zu verstehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie hier die Wechselwirkung, wie wir auf sie einwirken, wie Umwelt zurückwirkt und wie wir hier gemeinsam in Transformationsprozesse kommen können, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und deswegen, also ich hätte ja auch sagen können, ich arbeite nicht interdisziplinär, aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, interdisziplinär zu arbeiten, da ich denke, dass Umweltproblematiken nicht durch eine fachliche Perspektive überhaupt auch nur angegangen werden können, sondern dass wir auf holistische Weise, das heißt verschiedene Aspekte des Lebens, sozial, politisch, wirtschaftlich und eben Umwelt, dass die zusammengedacht werden müssen und dass wir dadurch auch anders möglicherweise unser Leben gestalten, als wir es bis jetzt gemacht haben.
Sind Sie optimistisch, dass uns das gelingen wird?
Ja, also ich habe ja auch mit Aktivistinnen im Südpazifik gearbeitet, die haben immer gesagt, wenn wir nicht optimistisch wären, dass wir doch noch was erreichen, wären wir nicht mehr hier. Und ich denke auch, gewisser Optimismus ist immer noch da, ein realistischer Optimismus. Und viele Leute geben auch ihre Freizeit dafür her, um sich zu engagieren. Und da sehe ich dann schon, okay, viele von uns wollen und da lohnt es sich dann auch irgendwie Arbeit reinzustecken.
Frau Hetzel, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Desiree Hetzel, Sozial- und Kulturanthropologin. Sie untersucht Mensch-Umwelt-Beziehungen und war im Rahmen des Forschungsprojekts KLIWAG vor allem in Brandenburg unterwegs. Sie betont die Wichtigkeit der Alltagsexpertise der Menschen und vor allem auch die wechselseitige Kommunikation. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.